Das war nämlich unsere Intention. Hey, hier ist was. Das wollen wir nicht bei Otto behalten. Das wollen wir nach draußen tragen, weil wir daran glauben, dass das für die Trans-Community viele Türen öffnen wird in Unternehmen. Und dass viele Menschen, die sich vielleicht auch schon mit Diversity auseinandersetzen, dann mal dieses T vom LGBT, dieses Thema Trans, fokussieren können oder sehen werden und dann auch fokussieren wollen, weil sie sehen, hey, da ist noch eine Gruppe, die haben mir vielleicht noch gar nicht mitgedacht. Und da gibt es so viele kleine Kleinigkeiten, die man machen kann, womit du einfach die Lebensqualität dieser Menschen so krass steigern kannst.
Willkommen bei 50/50 bei OMR.
Wir sind Kira
und Isa
und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hi Francesco, willkommen im 50/50 Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
Dankeschön, ich freue mich da zu sein.
Sehr cool. Du bist Volontär der Unternehmenskommunikation bei Otto und hast dich die letzten Monate auch viel mit dem Thema Trans auseinandergesetzt. Aber bevor wir mit diesen Themen reinstarten, würde ich gerne einmal von dir wissen, wie geht's dir und wie kommst du hier heute an?
Mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ich komme gerade von der OMR, vom Festival, bin jetzt hier im Büro, habe gehört, das Büro ist brandneu. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge heute, die wir hier aufnehmen. Und ich fühle mich sehr gemütlich einfach. Es
Schön.
Ist sehr cozy hier.
Ja, es ist wirklich cozy. Und du sagst es eben schon, wir nehmen hier am zweiten Tag des OMR-Festivals auf und haben uns hier in das neue Podcast-Studio zurückgezogen. Und ich sehe es heute auch zum ersten Mal. Und es ist so der Wahnsinn, wenn man von diesen 70.000 Menschen hier rüberläuft, irgendwie so im Regen. Und dann kommt man hier an und es ist eine richtige Kaminatmosphäre. Also ja. Man kann richtig gut runterkommen. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch jetzt.
Voll.
Sehr schön. Die Anfangsfrage in unserem Podcast immer, wann war so bei dir der erste Moment, wo du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast?
Wow, spannend. Bewusst darüber nachgedacht, da muss ich wirklich drüber nachdenken.
Mhm.
Aber wenn du mich jetzt so fragst, intuitiv würde ich sagen, ich habe schon immer meine Mutter sehr, sehr, sehr bewundert.
Mhm.
Wie sie alles stemmt, wie sie alles meistert, wie sie alles macht. Und das ist mir schon als kleiner Junge aufgefallen. Und ich weiß nicht mehr, wann oder wo genau es war, aber es gab diesen einen Moment, da habe ich mal gehört, Frauen sind die Mütter der Erde.
Mhm.
Ich komme aus einem lateinamerikanischen Kulturkreis. Dort gibt es eine Art, ich nenne das jetzt mal Bewegung, die nennt sich Pachamama.
Mhm.
Und da geht es auch stark um die Mutter Natur, Mutter Erde.
Mhm.
Und dass die Frau sozusagen die Kraft trägt und auch die Welt trägt in ihren Händen. Dann habe ich mich aber gleichzeitig gefragt, wenn das so ist, warum sich eigentlich nur Männer bestimmen?
Hm.
Warum sind Männer so dominant? Warum, warum sehe ich kaum Frauen? Es war ja auch noch eine andere Zeit, ne? Da war ich war wirklich klein, das ist 20 Jahre her, mindestens.
Ja, ja.
Und da habe ich schon drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn man so als kleiner Junge schon anfängt, über sowas nachzudenken, dann wird das Thema oder begegnet dir das Thema immer wieder mal. Und dann gibt es gar nicht diesen Moment, wo du dich explizit damit auseinandergesetzt hast, sondern es begleitet dich einfach.
Hm.
Weil du an dieser Stelle halt keinen blinden Fleck hast, sondern dir bewusst bist, dass es diese Ungerechtigkeit, und ich nenne das auch genauso, gibt.
Ja. Vielleicht damals noch ein bisschen unbewusster, aber
genau.
Ja. Spannend. Du hast Politik und Sozialwissenschaften studiert und dich da auch schon intensiv mit gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigt und bist nun in der Kommunikation bei Otto, Unternehmenskommunikation. Mich würde mal deinen Weg so ein bisschen interessieren, auch dadurch, dass du dich heute so viel mit den Themen Trans oder mit dem Thema Transsein beschäftigst, wie so dein Weg war. Also warst du immer schon, war dir immer schon bewusst, dass du deine Arbeit gesellschaftspolitischen Themen widmen möchtest?
Auch das ist eigentlich wie beim Thema Ungerechtigkeit oder was ich dir gerade eben erzählt habe. Mich begleiten bestimmte Fragen schon immer. Wie erwähnt, ich bin in einem lateinamerikanischen Kulturkreis aufgewachsen, um genauer zu sein, in der Dominikanischen Republik. Und ich habe dort, ich war immer zwischen den Stühlen. Sei es in Deutschland, in der Domrep oder in Italien, weil ich auch italienische Einflüsse habe. Und ich habe mich nie richtig angekommen gefühlt. Und mein Freundeskreis war auch immer, wie sagt man heute so schön, divers. Ich hatte Freunde aus aller Welt. Und das ist natürlich sehr bereichernd. Aber ich habe festgestellt, dass es denen ähnlich ging. Ja, und ich hatte einfach viele Gleichgesinnte. Und da tauchen einfach Fragen auf, die du in bestimmten Kreisen immer wieder diskutierst. Es kann sehr intensiv werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey Francesco, du brauchst irgendwie mal klare Antworten. Und dann habe ich gesagt, vielleicht findest du die Antworten in der Politik. Vielleicht. Habe auch schon in der Schule mich sehr stark mit Politik auseinandergesetzt. Auch in meinen Hobbys. Ich hatte immer politische Aktivitäten. Politik war immer ein Ding für mich.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere jetzt Politik und Sozialwissenschaften. War super spannend, war ein total tolles Studium, weil das sehr breit gefächert war. Ich konnte selbst entscheiden, welche Schwerpunkte ich lege. Das war mir auch sehr wichtig. Und habe mich halt viel mit Themen auseinandergesetzt, die mit meiner Identität zu tun haben. Und habe durch das Studium einfach viele Antworten erhalten.
Ja.
Keine finalen Antworten. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Das ist so meine Meinung heute. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, wenn du suchst, dann findest du auch was. So. Was ich aber auch gemerkt habe, es ist nicht so einfach, das, was du lernst, auch nach draußen zu tragen und zu kommunizieren. Und irgendwann, mitten während Corona, war ich in der Zeit in meinem Studium, wo ich irgendwie ein Praktikum gesucht habe. Und da habe ich ein Praktikum gefunden bei Otto, beim Queer Network, beim MitarbeiterInnen-Netzwerk More. Und das hat genau das verbunden, nämlich dieses, was ich so gesellschaftspolitische, was mich interessiert, mit den Kommunikativen. Und dann bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen reingerutscht in diese Kommunikationsschiene. Gott sei Dank, wie ich heute finde. Ja, und nach dem Praktikum hat sich bei mir das Volontariat angeschlossen. Ja.
Und bist du jetzt noch in dem Netzwerk aktiv?
Ja. Ich bin im Netzwerk erhalten geblieben, muss ich schon sagen. Ja, weil irgendwie, ich habe da angefangen und ich möchte das irgendwie gerade noch nicht aufgeben.
Ja.
Also ich spüre, dass mich das zumindest in meiner Reise, die ich bei Otto habe, gerade total begleitet und mir auch ganz viel gibt.
Ja.
Natürlich in einer ganz anderen Funktion jetzt, weil ich nicht mehr Vollzeit für das Netzwerk arbeiten kann. Aber ich bin da immer noch mittendrin.
Ja. Was ist ein queeres Netzwerk? Was sind so die Kernthemen, mit denen ihr euch dort beschäftigt?
Das ändert sich von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr tatsächlich. Also wir haben uns irgendwann mal überlegt oder so eine Art Strategieunterlage entworfen, wo wir mal dachten, okay, was interessiert uns? Was brauchen wir? Was braucht Otto? Und was braucht unsere Community? Und dann haben wir das mal so runtergeschrieben. Und am Ende, eigentlich ganz süß, haben wir für die Regenbogenfarben immer ein Ziel formuliert. Und arbeiten uns dann jedes Jahr an diesen Zielen so ein bisschen ab. Mhm. Dass wir uns da nochmal so Unterziele definieren,
ja,
und die versuchen zu verfolgen. Genau, da fällt sowas rein, wie beispielsweise das Thema Sichtbarkeit oder das Thema Akzeptanz. Und dann sich zu überlegen, was sind denn konkrete Maßnahmen? Was wollen wir denn da erreichen? Wie können wir das dann messen?
Mhm.
Natürlich steht ganz oben, ein Umfeld zu schaffen, wo queere Menschen oder LGBTIQ oder welches Akronym man auch immer nutzen möchte, sich sicher fühlen, akzeptiert sind und ihrem Beruf nachgehen können.
Ja.
Das ist für uns wichtig,
mhm,
das in diesem beruflichen Kontext auch zu sehen.
Und ich habe gelesen, dass ihr schreibt, ihr versucht auch Schutzräume zu kreieren. Wie schafft ihr das?
Auf jeden Fall. Also ich glaube einmal, durch diese Arbeit, die da geleistet wird, schaffen wir generell schon sehr viel Aufklärung, Sensibilisierung und alles, was in diese Richtung gehen kann.
Mhm.
Und die Etablierung von so, heute sagt man ja so schön Safe Places, ich sage eher Safer Places, weil ganz sicher ist ein Raum nie.
Mhm.
Erschaffst du dadurch, dass du dich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, bestimmte Gespräche führst und auch bestimmte Sachen verlangst,
mhm,
und versuchst zu etablieren. Da können wir auch gerne konkret werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Toiletten denke. Nur Toiletten zu haben für Männer und Frauen kann für bestimmte queere Menschen problematisch werden.
Mhm.
Und darauf hinzuweisen und dann auch wirklich aktivistisch zu werden und zu sagen, hey, wir brauchen noch eine weitere Toilette, die auch Menschen einen Raum schafft, die sich vielleicht nicht als Mann oder Frau identifizieren, wo sie sich sicher fühlen.
Mhm.
Sowas zum Beispiel.
Ja. Was für Feedback bekommt ihr mit eurer aktivistischen Arbeit? Hm. Weil ich gehe mal davon aus, dass viele sich fragen, warum braucht es jetzt noch eine weitere genderneutrale Toilette, die vielleicht sich nicht so viel mit den Themen beschäftigen und es als unnötig erachten, dass man jetzt Kosten und Mühen scheuen muss, um da irgendwie noch eine weitere Toilette zu etablieren. Mhm. Habt ihr Konfrontationen?
Das Feedback ist gemischt. Ich denke, anfangs ist das Feedback eher kritisch.
Mhm.
Also dass Menschen sich denken, warum? Es braucht immer Erklärungen.
Mhm.
Was ich aber auch verstehen kann. Also ja, ich gehe da auch gar nicht in Angriff oder sonst was. Ich verstehe das. Ich denke, Erklärung ist auch wichtig, gehört auch dazu. Das fällt dann einfach unter diese Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung oder wie man das auch nennen möchte. Und ich glaube, wenn diese Aufklärung vollzogen ist, dann gibt es eigentlich kaum noch Hürden.
Mhm.
Dann ist es mehr dranbleiben. Weil in einem Unternehmen gibt es so viele Themen und es kommt ja auch immer wieder mal was rein. Wir sehen ja, was in der Gesellschaft aktuell passiert.
Klar, ja.
Es sind so viele Sachen, die gerade passieren. Und da am Ball zu bleiben, und Tatsache ist einfach, und ich glaube, das gilt überall, wo schnell abgeschnitten wird, ist bei den Vielfaltsthemen.
Mhm.
Ja, ist doch nicht so wichtig. Andere Sachen sind wichtiger. Wir müssen unseren Erfolg sichern.
Nice to
was
have,
ich nicht schon alles gehört habe.
Ja.
Und das nicht nur bei Otto, sondern generell.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, braucht es diesen Atem und dieses Dranbleiben. Aber ehrlicherweise, ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, dass man mit irgendeiner Idee kam und jemand sagt, nee, das geht jetzt gar nicht.
Ja.
Oder
ja,
nee, das unterstütze ich überhaupt nicht.
Mhm.
Dafür ist die Kultur bei Otto schon eine andere.
Mhm. Wurde sich ja auch aktiv dafür entschieden,
genau,
dass das Netzwerk besteht und irgendwie seine Daseinsberechtigung hat.
Ja, wobei das Netzwerk ja von sich selbst heraus entstanden ist. Also
mhm,
es gab jetzt nicht von oben irgendwie die Forderung oder ähnliches, hey, wir brauchen jetzt hier ein queeres Netzwerk.
Ja.
Gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, das macht es auch aus.
Ja.
Das ist so dieser Geist, den das Netzwerk mit sich trägt. Aber auf jeden Fall. Also
ja, das ist bei 50-50 auch so. Aus den Mitarbeitenden entstanden und
genau, ich glaube, das macht wirklich sehr viel aus.
Mhm. Sehr spannend. Und lass uns noch mal ein bisschen auf den Trans-Guide eingehen. Den hast du mitentwickelt.
Mhm.
Ist es auch im Rahmen des Netzwerks entstanden oder ist es jetzt in deinem Volontariat entstanden?
Das ist so ein Misch.
Okay.
Das Thema, wir hatten irgendwann, ich hatte ja gerade erzählt, bei den Geschäftsjahren, überlegen wir uns mal, welche Themen wir so ansprechen möchten.
Ja.
Und als wir dann einmal zusammenkamen, wir kommen immer einmal im Jahr als Netzwerk für so eine lange Session zusammen, wo wir uns genau das, also diesen Fragen stellen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, so mehrere von uns, hey, wir nutzen als Akronym LGBTIQ mit dem Sternchen und dachten uns, okay, wartet mal, dieses T, darüber haben wir noch kaum gesprochen hier bei Otto. Lasst uns mal was dazu machen.
Ja.
Und dann meinte ich sofort so, ja, unbedingt. Denn dieses T wird auch immer mehr Thema in der Gesellschaft gerade.
Ja, ja.
Das war so 2021, Mitte 2021 meine ich, irgendwie sowas.
T steht für trans, wie man sich jetzt denken kann.
Ja, genau, danke. Genau. Und da wurde schon viel über das TSG, also transsexuellen Gesetz, gesprochen.
Ja.
Und ich habe gedacht, gib dem noch ein Jahr und es wird noch mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken. Mhm. Gerade in Kombination mit der gendergerechten Sprache und mit dem Ganzen, was aufkam, Diversity, Diversity in Unternehmen, das ist doch jetzt so wichtig, tralala. Da waren ja so viele Themen.
Mhm.
Und ich meinte, glaubt mir, das Tee wird wichtig. Lasst uns jetzt schon darüber sprechen. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich setze mir da den Hut auf. Ich schaue mal, was man da machen kann. Ja, und dann ging es irgendwie in die Ausarbeitung.
Sehr cool, ja. Genau, es wäre nämlich noch eine Frage von mir gewesen, warum ihr euch insbesondere mit Trans beschäftigt, ob es da sozusagen einen besonderen Need gab. Also erhebt ihr, wie viele Menschen zum Beispiel transgeschlechtlich sind oder habt ihr da irgendwie Zahlen drüber oder Feedback? Oder war es schon vorher so, dass sozusagen ja, Menschen, die sich als trans identifizieren, irgendwie zu ihren Vorgesetzten gegangen sind, KollegInnen, wie war so bei euch das Verständnis dafür, wie relevant das intern ist?
Genau das gab es eben nicht. Und deshalb haben wir gesagt, vielleicht braucht es genau deshalb etwas von uns als Netzwerk, um zu zeigen, hey, hier ist ein Raum, wo du das rauslassen kannst.
Ja.
Weil wir uns dachten, es kann doch nicht sein, dass in einem Unternehmen mit so vielen MitarbeiterInnen wir noch nie was zum Thema Trans hatten.
Ja.
Also es war für uns, also es ist ja utopisch.
Ja.
Ja, und dann haben wir einfach gestartet. Ne? Also wir haben dann einfach mit diesem Trans-Identity-Guide gestartet. Genau, das greift vielleicht auch nochmal ein bisschen die Frage von zuvor auf. Ich habe dann direkt zu Anfang meines Volontariats bei Otto, also mein Volontariat ist aufgebaut in Stationen. Und die Stationen haben immer bestimmte Themen. Und die erste Station, da war das Thema Diversity oder HR halt sehr präsent.
Ja.
Und weil ich ja gerade aus meinem Praktikum kam, vom More-Netzwerk, hat sich das gut angeschlossen. Und dann hatte ich diesen Trans-Identity-Guide und ich habe gesagt, natürlich in Absprache mit meiner Führungskraft, hey, da ist dieses Thema, ich hätte Lust, das zu treiben, A, aus der Netzwerkperspektive, B, aber auch aus meinem Volontariat heraus, vielleicht so als Redaktionsleitung, wäre das möglich?
Mhm.
Und er meinte dann, ja. Cool. Habe ich gesagt, okay, cool, dann werde ich das jetzt machen. Und dann konnte ich da super viel Zeit für nutzen. Ganz toll, wirklich, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich weiß immer, dass es nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Ja, und dann haben wir in einem kleineren Team, wir waren rund 6 Personen, meine ich. Ja, genau. Da sind einige aus dem Netzwerk dabei gewesen und welche aus dem Diversity and Inclusion Team bei Otto. Wir haben uns zusammengesetzt, regelmäßig getroffen und uns überlegt, wie so ein Guide dann halt aussehen kann.
Ja.
Und da haben wir halt relativ schnell festgestellt, so ein Guide, wie wir uns den vorstellen, den gibt es ja noch gar nicht in Deutschland. Aber es gibt den zumindest in Amerika. Schauen wir mal, was die da machen.
Okay.
Ja, dann habe ich auch noch ein paar andere Spanischsprachige gefunden. Da konnten wir uns auch ein bisschen inspirieren. Aber die waren alle ehrlicherweise nicht mehr so aktuell. Ich glaube, das Aktuellste, was wir gefunden haben, war irgendwie aus dem Jahr 2013.
Krass, ja.
Und da ist schon einiges passiert.
Auf jeden Fall.
Ja. Und wie sah so eine Runde aus? Wir haben uns einfach zusammengesetzt und überlegt, hey, was fällt uns denn zum Thema Trans ein? Mal gebrainstormt und einfach runtergeschrieben. Und da auch selber festgestellt, Mist, bei uns ist ja auch niemand selbst trans. Vielleicht sehen wir hier bestimmte Sachen einfach nicht.
Ja.
Was können wir tun?
Ja.
Und da kam uns dann die Zusammenarbeit mit NGOs, Verbänden, prominenten Menschen in den Sinn. Und so sind wir dann auf die Suche gegangen.
Mhm. Ich finde das ganz spannend, weil es auch so ein schönes Beispiel ist, weil wir ja auch irgendwie versuchen, mit unserem Podcast und den Inhalten, die wir kreieren, anderen so ein bisschen so einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie man vielleicht selbst starten kann. Und ich glaube, weil es halt noch nicht so viele Transpersonen gibt oder die sich geoutet haben als solche, vielleicht weil es eben noch nicht diese Schutzräume gibt, diesen Guides, all diese Themen, Aufklärung, glaube ich, ist es für viele noch so ein bisschen komplexes Thema, was man dann vielleicht irgendwie eher nicht behandelt. Dann beschäftigt man sich halt lieber irgendwie, wenn man überhaupt sich mit Diversity-Themen beschäftigt, mit Geschlechtergerechtigkeit, weil es irgendwie noch ein bisschen greifbarer ist. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie ihr da einfach so ganz unvoreingenommen rangegangen seid und dann ja auch einfach so gesagt habt, hey, ihr wollt das Thema starten, ihr habt euch angeschaut, was es dazu gibt. Es gibt noch nicht so viel. Es gibt mit Sicherheit viele Podcasts und so weiter, aber wahrscheinlich noch nicht so was als Guide in der Form.
Und ich sag dir eins, als wir dann in dieser Arbeit mittendrin stecken und ich sage vor allem ich, weil ich das ja so hauptverantwortlich getrieben habe, ich habe so viel Neues entdeckt, von dem ich vielleicht oberflächlich wusste, dass es da ist, aber ich hatte wirklich mal die Zeit, mich tiefgehend damit auseinanderzusetzen, tiefergehend so. Und du löst so viele blinde Flecken und willst natürlich dann noch viel, viel mehr machen. Aber dann kommt ja die Herausforderung, das Thema greifbar zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und zugänglich.
Auf jeden Fall. Wir haben es eben schon ja auch erwähnt, dass ihr versucht auch mit der Arbeit im Netzwerk und auch mit dem Guide die Awareness zu schaffen für die Themen. Und der Guide ist jetzt draußen. Wir können gleich nochmal ein bisschen auch auf die Inhalte eingehen.
Gerne.
Wie macht ihr den denn zugänglich für die Mitarbeitenden? Also es sind ja sozusagen, das Kollegium ist groß, alle haben ihre normalen Jobs. Wir sind alle sehr vielbeschäftigte Menschen. Wie bringt ihr diese Themen an Personen heran, die sich intern vielleicht dafür interessieren, aber vielleicht auch irgendwie das Argument bringen, dass sie keine Zeit hätten und ja irgendwie ihren anderen Tätigkeiten nachgehen. Also gibt es da irgendwie auch Seminare? Habt ihr das Ganze vorgestellt? Wie kann man sich das vorstellen?
Als wir den Transidentity Guide veröffentlicht haben, das erste Mal im Mai 2022, haben wir intern, wir arbeiten eng zusammen mit Proud at Work. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sozusagen queere Aktivitäten in Unternehmen vorantreibt und auch queere Netzwerke verbindet und da so Synergien schafft. Und wir haben mit denen gesprochen und uns da jemanden eingeladen. Und diese Person hat uns hat mit uns Sensibilisierungsworkshops gestaltet für das Kollegium von Otto. Das war ein Schritt. Dann hatten wir natürlich haben wir das im Newsroom von Otto veröffentlicht und auch frei zugänglich gemacht für alle Menschen. Also jede Person, die möchte, kann einfach auf diese Seite im Netz und sich diesen Guide runterladen und einfach mal durchlesen. Wie so eine kleine Nachtlektüre, wie ich mal sage. Und dann haben wir ja noch einen Unternehmenspodcast, den O-Ton. Und dort ist dann auch eine Folge erschienen zum Transidentity Guide. Und der ist auch sehr, sehr beliebt in der Kollegschaft. So. Also
der Podcast.
Ja, genau.
Ja.
Und da wussten wir, erreichen wir bestimmt auch ganz viele Menschen. Und so war das dann tatsächlich auch. Das habe ich so gemerkt in der Resonanz dann, dass viele meinten, oh, durch die O-Ton-Folge konnten wir super viel verstehen und jetzt lese ich diesen Transidentity Guide ganz anders.
Ja.
Und natürlich haben wir auch intern ein paar Beiträge geschaltet, ne? Also so News-Beiträge und das auch nochmal aufgeklustert und es gehört ja auch zur Kommunikation, dass man schon vordenkt, wenn man etwas veröffentlicht, was macht man denn schon davor?
Ja.
Und wir haben das Thema Trans natürlich schon hier und da an ein paar Stellen gestreut als Netzwerk und immer wieder mal gestreift auch. Und dann hast du so schon im Unternehmen Parts vom Thema, aber noch nicht dieses ganze Große, wo sich alles zusammenfindet. Und das ist dann mit dem Transidentity Guide geschehen.
Cool. Ja, ich kann mir vorstellen, durch so einen internen Podcast zum Beispiel ist das mit Sicherheit irgendwie ein bisschen leichter zugänglich, weil ich kann mir vorstellen, wenn der Guide irgendwo zum Download auch kostenfrei verfügbar ist, ich weiß nicht, ob man das unbedingt macht, so alltäglich im Alltag. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der Podcast eh gerne gehört wird, dass es dann ein bisschen leichter zugänglich ist. Cool, dass ihr da sozusagen mehrere Formate genutzt habt. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen. sind zum Beispiel Fragen, die vermieden werden sollen in Kontakt mit Transpersonen. Zum Beispiel, welcher ist dein richtiger Name? Als was wurdest du geboren? Oder wie viele Operationen brauchst du noch? Magst du ein bisschen darauf eingehen, warum die Fragen kritisch sein könnten?
Ja, also ich erkläre dir gerne, warum wir überhaupt diese Seite da, oder diese zwei Seiten sind das, gedacht haben, das muss da rein.
Ja.
Wie gesagt, es gab diesen Prozess, wo wir als kleine Arbeitsgruppe uns damit auseinandergesetzt haben und uns überlegt haben, was wollen wir da drin stehen haben. Und ich habe irgendwie festgestellt und gemerkt, hey, hier gibt es auch voll viele Fragen, die ungeklärt sind. Und wenn es so viele ungeklärte Fragen gibt für uns, dann können wir nicht über dieses Thema schreiben. Und dann sind wir ja in den Austausch gegangen mit Transmenschen. Wir haben einmal gesprochen mit Dr. Daniel Mesch vom der Transberatung in Lüneburg.
Mhm.
Und dann mit Gabriel Nox-König, Bundesverband Trans. Und dann hatten wir noch so andere Transmenschen, die uns so ein bisschen unterstützt haben und dann Perspektiven von sich geteilt haben.
Ja.
Und natürlich habe ich irgendwann diese ganzen Fragen aufgeschrieben, die man jetzt im Guide findet. Und davor habe ich gefragt, hey, ich habe jetzt hier so ein paar Fragen. Ist es okay, wenn wir über diese Fragen sprechen? Und ich danach versuche, sie so runterzuschreiben, dass es noch neutral ist, aber schon rausklingt, was du dabei fühlst, wenn du diese Frage hörst.
Mm.
Und ich habe eigentlich von einem Ja bekommen. Ja, und dann haben wir das einfach zusammen erarbeitet. Und wieso? Dieser Trans Identity Guide, der ist bitter zu verstehen als eine Art Sprachrohr. Also mir ist wichtig, dass verstanden wird, dieser Trans Identity Guide ist zwar nicht direkt geschrieben von Menschen, die nicht trans sind, so, oder die trans sind, was auch immer. Entscheidend ist, dass über ihn aber Transstimmen sichtbar werden.
Ja.
Und hörbar gemacht werden.
Ja.
Genau. Und die Fragen, die da so drin stehen, ich werde sie jetzt auch ganz bewusst nicht nennen oder vorlesen. Wir haben ja auch da so eine Triggerwarnung gesetzt, weil wir wissen, dass das schwierige Fragen sein können, mit denen man sich vielleicht nicht auseinandersetzen möchte. Entscheidend ist aber, dass das alles Fragen sind, von denen ich zumindest denke, sich ganz viele Menschen sich die einfach stellen.
Ja.
Und weil diese Fragen einfach da sind, dachten wir uns so, dazu muss was stehen.
Mhm.
Aber eben mit der Vorsicht, dass es Menschen lesen könnten, die sich diesen Fragen nicht stellen wollen oder die sich nicht lesen wollen.
Nicht
oder
damit auseinandersetzen
genau,
im Moment. Genau,
einfach das.
Ja.
Ja.
Ich habe auch mal, ich glaube, das hast du irgendwo geschrieben, dass es schwierig ist, dass Transpersonen in dem Moment dann auch einen Lehrauftrag gleichzeitig mitbringen.
Mhm.
Und das finde ich, ist ja auch in Bezug auf andere marginalisierte Gruppen immer sehr der Fall. Also, dass man dann direkt irgendwie ja, konfrontiert wird mit jeglichen Fragen.
Mhm.
Und wenn man sich dann ein bisschen offen zeigt, dann auch irgendwie von jeder Seite ständig irgendwie gefragt wird. Und ja, man tagtäglich eigentlich Aufklärungsarbeit leisten muss, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass in dem Fall jetzt Transmenschen natürlich die Menschen sind, die betroffen sind und es am besten verstehen. Und wenn so ein Guide erarbeitet wird, natürlich, ihr habt auch mit den Stellen gesprochen, die da irgendwie ExpertInnen sind, ist es natürlich auch wichtig, die Perspektiven einzubeziehen und es nicht aus einer nicht betroffenen Sicht irgendwie zu schreiben.
Genau.
Wie schafft man da die Balance? Also ja, nicht die Transmenschen und die Menschen, und die aus marginalisierten Gruppen sind, als persönliche Aufklärungsmenschen zu sehen. Also man sollte sich ja auch selbst educaten, aber ich glaube, es ist schon ein schmaler Grat, oder? Wie siehst du das?
Ja, da fragst du mich was. Ich sag mal so, genau, wir sind ja einmal auf die ExpertInnen eingegangen oder auf die zugegangen. Und dann haben wir auch in unserem Netzwerk, du musst dir vorstellen, wir haben ein Kernteam, zu diesem Zeitpunkt waren es so um die 10 Personen. Und dann haben wir noch, wir nennen das immer den Freundinnenkreis, wo so einfach alle Menschen, die Lust haben, sich mit More irgendwie zu beschäftigen oder mit den Themen, die More irgendwie vorantreiben möchte, einfach beitreten können. Und das sind jetzt so rund 450 Personen.
Mhm.
Und da haben wir einfach einen Post reingeschrieben. Wir arbeiten an einem Trans Identity Guide. Hat wer Lust, vielleicht selbst auch trans, die Perspektive mit uns zu teilen, weil diese Stimme muss rein.
Ja.
So, unbedingt. Und tatsächlich haben sich ein paar Menschen gemeldet.
Okay.
Und daraufhin haben wir natürlich in Absprache mit denen besprochen, wie viel kann rein, wie viel nicht. Und dasselbe gilt auch mit den Expertinnen. Es ist immer ein Hin und Her. Also du musst immer fragen, natürlich. Ne? Du musst halt schauen, dass es nicht zu viel wird, aber auch nicht zu wenig. Und es ist super schwierig und ehrlicherweise kann ich da gar keinen Tipp geben, weil es entsteht einfach im Prozess.
Mhm.
Und ich glaube, das macht es auch so lehrreich für die Menschen, die daran beteiligt sind. Aber da gibt es eigentlich kein richtig falsch.
Mhm.
Ich glaube nicht.
Ja. Wir hatten auch gerade ein Interview mit René. Die Folge wird morgen veröffentlicht.
Mhm.
Also wenn die Folge veröffentlicht wird, ist sie schon draußen. Und da ging es über das Thema Behinderung. Und da habe ich auch mit ihm gesprochen, wie man dort am besten den Umgang findet. Und ja, er hat eigentlich irgendwie Ähnliches wie du gesagt, dass es einfach natürlich auch so ein bisschen auf die Situation ankommt und wie man dann auf die Person zugeht und auch einfach fragt. So, hast du gerade Lust, darüber zu reden? Wenn nicht,
genau.
Ist auch okay.
Genau. Ich meine, in unserem Fall ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn du jetzt jemanden fragst, super randomly in der Bar, zur Geschlechtsidentität.
Mhm.
Also, es geht natürlich irgendwie im ersten Moment gar nicht, weil das ist jetzt nichts irgendwie, also ich bin jetzt nicht auf dich zugegangen, um zu sagen, hey, hast du Bock, mit mir an einem Projekt zu arbeiten, mit dem wir ganz viele Menschen erreichen können und über ein Thema aufklären können, wo es einfach noch ganz viel Unwissenheit und Unsicherheiten gibt.
Mhm.
Und deswegen ist der Guide ja auch so aufgebaut, wie er aufgebaut ist. Also wir haben ja an erster Stelle diese große Überschrift, warum uns das wichtig ist, einfach mal kurz einzubetten, in welchem Rahmen dieser Guide veröffentlicht wird, was da passiert, was Diversity and Inclusion überhaupt bei Otto auch bedeutet, was das alles ist. Und da ist ja auch schon ein Interview eingebettet mit der externen Transberatung.
Hm.
Ganz bewusst, weil da auch nochmal erklärt wird, warum Transberatung wichtig ist. Und da ist aber auch noch ein anderes Interview mit drin, was ich ganz spannend finde, nämlich von einem Abteilungsleiter bei Otto, der Transmenschen im Team hat.
Mhm.
Und der hat einfach mal erzählt, wie das für ihn war, das zu erfahren und was das alles bedeutet und was er dann so bei sich festgestellt hat, was das für das Team bedeutet und so weiter und so fort. Und dann ist ja der entscheidende Punkt, dass dann sozusagen das zweite große Kapitel beginnt, was unterteilt ist in mehrere kleine Leitfäden.
Mhm.
Also einmal für Trans-Kolleginnen, einmal für Führungskräfte und einmal für Kolleginnen. So, ne? Und warum ich das so entscheidend finde, ist, dass ich als Mensch, ich weiß ja, wer ich bin. So. Also ich weiß beispielsweise, ich bin eine Führungskraft. Dann werde ich höchstwahrscheinlich als erstes diesen Leitfaden für Führungskräfte öffnen und mich da informieren.
Ja.
Und diese Leitfäden sind so formuliert, dass meines Erachtens eigentlich kaum Fragen offen bleiben. Weil man auch ganz genau weiß, wo kann ich abspringen, wo kann ich hin, wo finde ich was.
Ja.
In diesem Guide ist das alles mit abgedeckt.
Super, ja, richtig gut, dass ihr da auch auf unterschiedliche Zielgruppen eingeht und natürlich auch sehr, sehr wichtig der Umgang auch mit Führungspersonen, die natürlich sich damit auseinandersetzen müssen, wenn sie diesen Posten innehaben.
Mhm.
Sehr cool. Wie geht's nach dem Guide weiter, würde mich nochmal interessieren. Habt ihr was weiteres geplant in diese Richtung? Folgen jetzt noch mehrere Diversitätsdimensionen, die ihr in Guides darstellen möchtet? Habt ihr irgendwie schon einen Plan oder ist das jetzt erstmal so, erstmal wird das Thema Trans jetzt noch ein bisschen größer und breiter thematisiert und dann wird geschaut, wie es weitergeht?
Ich muss ein bisschen lachen, weil als wir diesen Guide veröffentlicht haben, hätten wir niemals gedacht, dass der auf so viel positives Feedback bei Otto trifft.
Ja.
Wir waren ein bisschen erschlagen.
Mhm.
Also vor allem ich dachte mir, huch, was ist denn jetzt passiert? Also ich habe ja mit diesem Praktikum angefangen bei Moor und da ja auch schon viel Arbeit geleistet so für Moor und auch viel Aufklärungsarbeit und viel mich mit queeren Themen auseinandergesetzt und versucht, die an die Kollegschaft heranzutragen. Und da gab es auch schon tolle Projekte, wirklich.
Mhm.
Sachen, wo ich weiß, hey, das hat voll was bewirkt. Aber dieser Trans Identity Guide war nochmal eine andere Nummer.
Mhm.
Und das Feedback, was ich auch direkt bekommen habe, und wir als Netzwerk und auch Otto, war so toll. Wirklich so toll. dass ich manchmal wirklich einfach den Tränen nahe war, weil ich mich so gefreut habe für die Trans-Community.
Wie schön.
Weil ich mir dachte, hey, ich glaube, das hilft bestimmten Menschen so sehr. Und auch bei Otto.
Ja.
Weil danach haben wir gesehen, hey, es melden sich jetzt langsam Menschen, auch bei uns als Netzwerk. Wir haben nämlich als Netzwerk so ein nochmal ein eigenes Projekt, das heißt More Support, wo sich Menschen einfach melden können, wenn sie irgendwie Schwierigkeiten haben, Fragen oder was auch immer. Auch wenn du nicht queer bist, ne?
Ja.
Wenn du dich einfach mit queeren Themen auseinandersetzt. Und da kamen dann so viele Sachen rein. Und
also jetzt so eine echte Resonanz dann auch gemerkt.
Ja, genau.
Ja,
also
schön.
Total. Das ist ja das, was ich auch, glaube ich, relativ zu Anfang meinte. Also wir haben diesen Guide entwickelt, weil wir gemerkt haben, hey, irgendwie ist hier nichts. Das kann doch nicht sein.
Ja.
Und dann kam der Guide und dann kam halt auch tatsächlich was zurück. So.
Ja.
Und dann haben wir ja irgendwann auch von Proud at Work den Preis bekommen, den Big Impact Award, womit wir auch gar nicht gerechnet haben. Und bis heute hängt bei mir sehr auch die Begründung. Die Begründung war, wir haben diesen Preis bekommen, weil da sehr stark dieser Netzwerkgedanke dahinter steckt, nämlich den einfach auch zu veröffentlichen und für alle Menschen frei zugänglich zu machen.
Ja.
Bedeutet wohl, und das tut es auch wirklich, das war nämlich unsere Intention, hey, hier ist was, das wollen wir nicht bei Otto behalten, das wollen wir nach draußen tragen, weil wir daran glauben, dass das für die Trans-Community viele Türen öffnen wird in Unternehmen.
Ja.
Und dass viele Menschen, die sich vielleicht auch schon mit Diversity auseinandersetzen, dann mal dieses T vom LGBT, dieses Thema Trans, fokussieren können oder sehen werden und dann auch fokussieren wollen, weil sie sehen, hey, da ist noch eine Gruppe, die haben wir vielleicht noch gar nicht mitgedacht. Und da gibt es so viele kleine Kleinigkeiten, die man machen kann, womit du einfach die Lebensqualität dieser Menschen so krass steigern kannst.
Ja, ja. Ich glaube auch, aber allein schon die Awareness und sozusagen die Beschäftigung damit und dass es so eine Relevanz hat, allein das bringt ganz, ganz viel.
Mhm.
Und ja, richtig gut, dass sozusagen der auch zugänglich ist. Und ich glaube auch, es ändert was im Unternehmenskontext, weil da wird sich meiner Meinung nach oder das, was ich so die letzten Jahre gelernt habe, noch viel mit anderen Themen beschäftigt. Also Geschlechtergerechtigkeit, damit haben wir auch gestartet, was auch wichtig ist. Und es ist natürlich auch irgendwie so ein sehr leicht zugängliches Thema. Und dann irgendwie wahrscheinlich die das zweite Thema ist Vielfalt in Bezug auf Herkunft. Aber dann gibt es halt diese ganzen anderen Themen, die noch nicht so behandelt werden. Und das ist toll, dass es da sozusagen jetzt ein Guideline gibt, der auch für alle zugänglich ist. Mega schön. Hast du das Gefühl, dass Otto da auch so eine kleine Vorreiterinnenrolle einnimmt, was diese Themen anbelangt? Also ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die bei Otto arbeiten. Und es ist ein großer Arbeitgeber in Hamburg. Wenn man in Hamburg ist, dann kommt man gar nicht drum herum.
Ja, kein Fall.
Ja, genau. Der Ruf ist sehr, sehr gut von dem Unternehmen. Und ich glaube, es wird auch, also für einen Konzern, manchmal gibt es ja sozusagen das Vorurteil, dass Konzerne irgendwie so ein bisschen, es alles langsamer dauert und so, als jetzt irgendwie in einem dynamischeren Startup-Umfeld zum Beispiel. Aber da habe ich irgendwie bei Otto immer das Gefühl, dass es irgendwie trotzdem, trotz der Größe, muss man ja auch einfach sagen, sehr, sehr gute Initiativen gibt und ja, viele Dinge mitbedacht werden. Wie siehst du das? Ich meine, du hast jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel Vergleich, aber...
Ich glaube, am Ende ist gar nicht die Größe entscheidend, sondern die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten.
Mm.
Dieses Projekt ist menschengetrieben, personengetrieben. Und es wäre auch nicht so geworden, wenn da nicht diese Menschen drin gesessen hätten, die halt da drin saßen. So.
Du.
Ja, aber ja nicht nur ich. War ja schon ein größeres Team, also ein Team von 6 Personen. Und dahinter steckt ja auch noch das Netzwerk, die uns aufgefangen haben, die uns auch unterstützt haben. Und dahinter steckt vielleicht nochmal Führungskräfte, die wissen, hey, diese Person ist in diesem Netzwerk und nimmt auch Zeit ihrer Arbeitszeit für diese Netzwerkaktivitäten, obviously so. Und dann hinter der Führungskraft ist noch eine andere Person und die weiß, dass diese Führungskraft auf jemanden schaut, der die halt sich genau damit auseinandersetzt und so weiter und so fort. Das ist ja eine Kette. Und ich glaube, entscheidend ist, dass von ganz oben auch das gefördert wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist die Größe, glaube ich, eher zweitrangig. Ich glaube einfach, dieses Menschengetriebene, dieses Aktivistische, dass das erlaubt ist und auch gewollt vielleicht, ist der richtige Ansatz.
Ja, ist ein schöner Punkt. Es geht um die Menschen.
Mhm.
Ich glaube auch, dass... Bottom-up funktionieren kann, also sozusagen aus den Mitarbeitenden, Aber dass es ohne Top-Down nicht funktioniert. Also wenn das Management nicht mitmacht, die Führungsebene, GründerInnen, dann hat es auch nicht ganz so eine krasse Signalwirkung vielleicht. Aber bottom-up sozusagen bin ich auch der großen Meinung, dass es irgendwie viel mehr stattfinden sollte in Unternehmen, auch gerade in so großen Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Wir kommen leider schon zum Ende. Wir haben schon lange miteinander gequatscht. Ich könnte noch weiter quatschen, aber...
die Zeit vergeht.
Ja. Zum Abschluss stellen wir immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Mhm. Das kannst du natürlich aber auch gerne auf Gleichberechtigung im Allgemeinen beziehen.
Ich würde an erster Stelle natürlich sagen, Trans Energy Guides lesen. Nee, aber... ich glaube, sowas wie ein Trans Identity Guide oder solche Projekte sind schon mal ein richtiger Schritt. Also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Zweitens fällt mir direkt ein, die Perspektiven von verschiedenen Menschen einbeziehen und ganz unabhängig, ob Gleichberechtigung, 50-50 oder was auch immer, ich glaube fest daran, dass junge Menschen viel, viel mehr gehört werden müssen und auch viel, viel mehr mitentscheiden müssen. Ich sehe das ja auch in meinem Beispiel mit diesem Trans Identity Guide. Als ich da angefangen habe, war ich 25, glaube ich. Mhm. Und das ist noch relativ jung, würde ich mal behaupten. In so einem Unternehmen wie Otto. Und da so eine Position zu haben, wo du sowas wirklich treiben darfst und kannst, ich glaube, sowas muss es viel öfters geben.
Ja.
Auch junge Menschen haben tolle Ideen und können Sachen durchsetzen. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Und der dritte Punkt wäre für mich, mal mit Bezug auf Trans wirklich zu sagen, hey, Geschlechtergerechtigkeit meint auch Transmenschen.
Mhm.
Also wenn wir immer nur in diesem binären System denken von Mann und Frau, glaube ich, kommen wir nicht weiter.
Mhm. Ja, absolut.
Ich verstehe das total und ich verstehe auch, feministische Positionen, die sagen, hey, wir wollen uns aber vielleicht abgrenzen von Trans. Ich kann das nachvollziehen irgendwo, aber denke mir im Großen und Ganzen, und das ist dann so der queere Anspruch, den ich auch in mir trage,
ja.
Eigentlich möchte ich diese Geschlechterkategorien auflösen.
Ja.
Ich will gar nicht in Mann und Frau denken.
Ja.
Ich verstehe, dass wir biologisch unterschiedlich sind, aber warum müssen wir dieses Soziale aufrechterhalten? Vielleicht ist das utopisch, das kann sein, aber ich glaube gerne an Utopien und sehe sie als Ziel, weil ich mir sonst auch denke, wofür arbeite ich?
Auf jeden Fall. Ohne Utopien wäre das Leben irgendwie traurig.
Ja.
Ja. Das sind doch schöne letzte Worte. Lieben Dank dir, dass du im 50-50-Podcast zu Gast warst und danke auch für deine Arbeit. Wahnsinn, was du da sozusagen in der kurzen Zeit, die du bei Otto bist, auch wirklich schon mit anstößt und erreichst.
Dankeschön.
Richtig toll. Danke dir. Ich fand es total schön, mit Francesco über seine Arbeit zu sprechen bei Otto. Otto ist ein Riesenarbeitgeber in Hamburg. Ich kenne selbst sehr, sehr viele Freundinnen, Verwandte, die bei Otto arbeiten oder gearbeitet haben. Und ja, es war mal wieder so eine Perspektive aus der Corporate-Welt, die einem eröffnet hat, wie viel einige Unternehmen schon tun. Und insbesondere das Thema Trans, was in unserer Gesellschaft noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Zu sehen, dass sich da so intensiv intern mit auseinandergesetzt wird. Und insbesondere Francesco, der gerade so seine Karriere beginnt und sich schon so stark positioniert in diesem Unternehmen, fand ich sehr, sehr stark und sehr inspirierend. Ich freue mich natürlich auch sehr über euer Feedback zur Folge. Lasst es mir gerne bei LinkedIn an Kira Schubert zukommen oder auch an 5050@omr.com. Außerdem freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung auf den bekannten Plattformen dalasst.
50-50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.